Radio 1.
Sie haben es ja vielleicht gemerkt, bei Radio 1 konnte es Ihnen diese Woche passieren, dass Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben, wegen der Radio 1 Baumwoche zum Tag des Baumes, 25. April. Mein Freund, der Baum, leidet nämlich unter der Klimakrise ganz besonders und deshalb sucht die Forstwissenschaft auch schon lange nach Wegen, die Wälder wieder fit zu machen für steigende Temperaturen, aber auch für Wetterextreme und Dürren. Eine Möglichkeit, die gentechnische Veränderung des Baumbestandes, was da bereits ausprobiert wird. Das kann uns der Molekularbiologe Dr. Tobias Brückmann verraten vom Institut für Forstgenetik beim Thünen-Institut. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Wald. Guten Morgen, Herr Brückmann.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir zu den Ängsten kommen, die viele Menschen verbinden mit dem Thema Gentechnik, nach welchen genetischen Markern suchen Sie da eigentlich, wenn Sie Bäume widerstandsfähiger machen wollen gegen die Klimakrise?
Ja, da müssen wir erst einmal überlegen, was ist denn die Klimakrise? Das ist natürlich Trockenstress. Also Sie hatten das vorhin in der Sendung erwähnt. In Berlin regnet das, hier in Hamburg gerade nicht. Aber man merkt ja über die letzten Jahre, dass es im Sommer immer trockener wird. Also Bäume müssen besser mit der Trockenheit klarkommen. Das heißt, in dem akuten Moment, wo Trockenstress auftaucht, aber auch hinterher, dass sie sich ein bisschen besser erholen können. Und dann gibt es aber noch andere Aspekte, beispielsweise neue Krankheitserreger. Also durch den Klimawandel kommen ja über den Süden auch neue Krankheitserreger weiter nach Nordeuropa gewandert und auch nach Mitteleuropa. Und gegen diese Krankheitserreger müssen unsere Bäume natürlich auch widerstandsfähiger sein. Das heißt also, wir haben schon mal unterschiedliche Merkmale, die wir uns ansehen. Und meistens gibt es für die Merkmale nicht so das eine Schlüsselgen, sondern viele unterschiedliche. Und die suchen wir in bestimmten Experimenten und mit bestimmten Verfahren. Und wenn wir solche gefunden haben, dann prüfen wir durch gentechnische Veränderung, ob wir tatsächlich mit einer Veränderung dieser Gene eine Anpassung sehen, beispielsweise, dass sie besser mit Trockenstress klarkommen.
Oder dass sie sich besser alleine wehren können gegen den Borkenkäfer?
Zum Beispiel, also der Borkenkäfer ist jetzt durch den Klimawandel oder durch die letzten warmen Jahre auch verstärkt aufgetreten. Aber Bäume sind ja auch natürlicherweise wehrhaft gegen Schaderreger wie beispielsweise den Borkenkäfer. Das sind sie aber schlechter, wenn sie noch durch Trockenstress zusätzlich mitgenommen sind. Und wenn wir da dafür sorgen könnten, dass die Bäume insgesamt einen besseren Gesundheitszustand haben, dann könnten sie sich auch vielleicht ein bisschen besser gegen solche großen Vorkommen von Borkenkäfer schützen.
Aber Sie suchen ja dann tatsächlich in der Genetik der Bäume nach Genen, die dazu führen, dass ein Baum gut klarkommt mit Trockenheit oder sich gut wehren kann gegen den Borkenkäfer, richtig?
Genau, wir sehen jetzt ja schon im Wald, dass es also Bäume gibt, die zuerst sterben, wenn sie also stark unter Trockenstress stehen. Einige überleben ein bisschen länger und einige zeigen auch fast keine Schadsymptome. Das sieht man in ganz unterschiedlichen Baumarten. Und das ist also ein Hinweis darauf, dass die Bäume schon grundsätzlich über eine genetische Ausstattung verfügen könnten, dass einzelne Individuen oder einzelne Bestände schon eine höhere Resistenz oder wir sprechen hier von einer Toleranz, dass sie das aufweisen und das kann auch genetische Ursachen haben. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen, aber die Genetik ist sicherlich ein großer Faktor und genau nach diesen Genen suchen wir.
Und wenn Sie die dann gefunden haben, diese genetischen Marker, wie modifiziert man Bäume so, dass sie Trockenstress besser überstehen? Kann man Bäume impfen?
Ja, da gibt es auch Experimente bei Bäumen, ob man sie richtig impfen kann. Das heißt, man würde sie vorher mal mit einem gewissen Stress versehen und dann hofft man, dass sie eine Reaktion erlernen, in Anführungsstrichen, die sie später nochmal aufweisen können. Ich mache das allerdings in meiner Arbeit anders. Entweder setze ich Gene ein oder aktiviere Gene in den Baum oder ich schalte auch Gene aus, rein experimentell, um zu sehen, ob sich dann wirklich eine Änderung in dem sogenannten Phänotyp zeigt, also in der Wirkung dieses Gens. Also das heißt, wir schalten beispielsweise Gene in Pappeln aus. Pappeln sind unsere Modellorganismen, weil sie besonders schnell wachsen und im Labor gut zu bearbeiten sind. Und dann überführen wir sie in ein Gewächshaus und im Gewächshaus bekommen sie dann wenig Wasser und dann prüfen wir, ob diese genetische Veränderung eventuell etwas gebracht hat.
Sie sind ein Baumquäler.
Ja, manchmal schon, aber an den Bäumen geht es da sozusagen viel besser, weil wir haben natürlich immer eine Kontrollgruppe. Also es gibt immer zwei Gruppen und die Effekte vergleicht man dann miteinander.
Okay.
Und für diese
Warum und Spaß. Nun wächst so ein Baum ja eher langsam, ja? Das ist ja nicht wie bei Asterix und die Trabantenstadt, wo die tapferen Gallier verzauberte Eicheln in den Neubau werfen und die werden dann schwupp sofort zu erwachsenen Bäumen. Wie lange müssen Sie denn warten, bis Sie sicher sagen können, dieser genmodifizierte Baum ist klimaresistent?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns auch auseinandersetzen. Die meisten unserer Methoden kommen aus der Kulturpflanzenforschung und die arbeiten dann eher mit ein- oder zweijährigen Pflanzen. Bei Bäumen ist das ja eine andere Geschichte, weil sie sehr lange wachsen sollen ja auch in der Umwelt. Wir können allerdings nur begrenzte Versuche durchführen, klar, denn die meisten Forschungsprojekte in Deutschland sind immer auf 2 oder 3 Jahre befristet. Und selbst wenn man da mal einige Projekte hintereinander hat, kommt das natürlich nicht an die Lebensdauer eines Baums heran. Das heißt, wir machen, gerade weil es gentechnisch veränderte Bäume sind, nur Experimente im Gewächshaus. Das heißt, sie stehen auch nicht im Freiland. Und hier prüfen wir dann über einige Jahre, wenn es hochkommt, diese Effekte, von denen wir dann sozusagen davon ausgehen müssen, dass sie einen langfristigen Effekt haben. Andere Möglichkeit gibt es da aufgrund der gesetzlichen Regulierung nicht. Es sei denn, man könnte eben längerfristige Forschung auch finanzieren, die dann also auch Bäume über mehrere Jahre oder Jahrzehnte sogar beobachten könnte.
Ja, ich hoffe, die Politik hat zugehört. Und nun, wie immer bei Gentechnik, natürlich die Gretchenfrage am Schluss. Gentechnik hat in Deutschland keinen guten Ruf. Die Ängste sind größer als die Hoffnungen. Können Sie ausschließen, dass Sie per Gentechnik Bäume züchten, die in ihrer Klimaresilienz alle anderen Gewächse in den Schatten stellen und zum Problem werden?
Also es gibt ja unterschiedliche Methoden. Es gab seit den 80er Jahren, 1987 wurde der erste Baum gentechnisch verändert. Da haben wir ganz alte Werkzeuge noch zur Verfügung gehabt und mittlerweile nutzen wir diese Genschere.
CRISPR-Cas.
CRISPR-Cas, genau. Und hier können wir also sehr zielgenau arbeiten und auch Veränderungen vornehmen, die eigentlich von natürlicherweise spontan auftretenden genetischen Veränderungen nicht mehr zu unterscheiden sind. Und allein deswegen ist schon davon auszugehen, dass also kein größeres Gefahrenpotenzial von diesen Bäumen ausgeht, als wenn sie auf natürlichem Wege gezüchtet worden wären.
Sagt der Molekularbiologe Dr. Tobias Brückmann vom Institut für Forstgenetik beim Thünen-Institut. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Wald und andere Dinge. Herr Brückmann, danke für dieses Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.